HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Luft, Mann, was ist da drin? In meinem ganzen Leben habe ich solche Stoffe noch nicht geraucht, Mann. Das ist das schwerste Zeug, das ich je geraucht habe. Ich meine, das ist ein verflucht schwerer Apparillo.
Gib mal rüber, Mann.
Damit verstoßen wir gegen das Gesetz.
Ist mir scheißegal.
Ist eben im Umlauf gewesen, hat man das so probiert und war dann auch ganz cool, ne? Und so bin ich dann dahin gekommen.
Ein paar Länder haben in den vergangenen Jahren grünes Licht für Cannabis gegeben. Allen voran zum Beispiel Kanada. Da ist Kiffen seit 2018 erlaubt.
Welche Qualitätsstufe wollt ihr denn?
Wie kommt denn die höchste, Mann?
Die schmeckt in Richtung Pinie, schon fast ein bisschen minzig.
Es ist eine Chance, Patienten damit helfen zu können. Aber Cannabis hat das nachgewiesene Risiko, dass es eben eine abhängig machende Substanz ist. Das Risiko liegt besonders im jugendlichen Gehirn.
Na gut. Versuchen wir es.
Merkst du was?
Ja, mir fliegt bald die Lunge weg.
Der Gebrauch und Verbrauch steigt. Wohin das letztendlich führt, ist im Detail noch nicht absehbar. Aber herrscht eine gewissermaßen Goldgräberstimmung auf dem Gebiet. Und ich bin mal gespannt.
Ich hab hier was, das wird dich wieder runterbringen, Mann. War wohl ein bisschen heftig, die Ladung.
So shit hab ich grad jedem geraucht, Mann. Was ist denn das für Zeug?
Nimm es ruhig. Cannabis-Sünde
sein. Ja, kann. Joint war gestern. Kaugummi, Schokolade, Öl. In solchen Verpackungen bahnen sich neue Cannabisprodukte seit kurzem den Weg in die breite Öffentlichkeit. Wer den als entspannend und beruhigend gerühmten Wirkstoff Cannabidiol, kurz CBD, zu sich nehmen will, muss nicht den Dealer an der Ecke aufsuchen. An Automaten, zum Beispiel am Darmstädter Hauptbahnhof, in Drogerien oder Hanfläden können entsprechende Produkte mittlerweile gekauft werden. Sie enthalten nur wenig von dem als berauschend bekannten Cannabis-Wirkstoff THC, Tetrahydrocannabinol, was die Rechtslage uneindeutig macht. Nichtsdestoweniger ist die Staatsanwaltschaft, zum Beispiel in Darmstadt, alarmiert. Sind diese Produkte legal und sind sie wirklich ungefährlich? Experten der Verbraucherzentrale warnen, auch CBD könne zu Schläfrigkeit und Benommenheit führen oder Schlafstörungen und innere Unruhe auslösen. Harmlos klingt das nicht. Die Verfügbarkeit dieses Cannabis-Wirkstoffes führt zu einer breiteren Akzeptanz von Cannabis-Produkten, gerade bei Jugendlichen, unter denen sich Cannabis ohnehin ungebrochen großer Beliebtheit erfreut. Allerdings mit den bekannten Risiken und Nebenwirkungen von Konzentrationsstörungen bis Psychosen. Wohin also führt der Rausch der Jugend? Das fragen wir unter dem Titel Yes, We Cannabis, eine breite Jugendbewegung. Und begeben uns zuerst mit Stefanie Oehmisch an den Darmstädter Hauptbahnhof.
Seit gut einem Monat steht vor dem Darmstädter Südbahnhof ein Automat mit einem sehr ungewöhnlichen Sortiment. Zwar gibt es hier auch Schokolade und Müsli-Riegel, aber mit einem kleinen Unterschied zu den klassischen Snacks. Auf allen Produkten ist ein verdächtiges siebenblättriges Pflanzensymbol. Aufgestellt wurde dieser Automat von Karl Diehl, einem der drei Darmstädter Betreiber des sogenannten Cannamats.
Das Besondere an den Produkten ist, dass sie alle auf Hanf basiert sind.
Wer über 18 Jahre alt ist, kann sich aus dem Automaten verschiedene Sorten Hanfblüten, kleine Flaschen mit Hanföl und Hanfschokolade ziehen. Die Nachfrage sei riesig, von den Produkten werde man allerdings nicht high, betont Karl Diehl.
Das ist hier wirklich nicht um irgendeine Droge sich handelt, ja, sondern das ist wirklich ein nicht psychoaktives Mittel und völlig legal.
Dass die Produkte offen verkauft werden können, liegt daran, dass in ihnen kaum etwas vom berauschenden Cannabis-Wirkstoff THC enthalten ist. Erlaubt sind maximal 0,2%. In den meisten Produkten steckt aber ein anderer Stoff, Cannabidiol, kurz CBD. Und das soll laut Werbung ein echtes Wundermittel sein, beruhigen, Schmerzen lindern und sogar gegen Angstzustände helfen. Mittlerweile ist ein regelrechter Boom um die Produkte mit dem Hanfwirkstoff ausgebrochen. Die Verbraucherzentrale warnt jedoch, dass CBD zu Schläfrigkeit und Benommenheit führen könne. Allgemeinmediziner Dr. Hanfstengel steht den CBD-Produkten deshalb skeptisch gegenüber.
In einem Bereich, wo sich noch sehr viel ändern wird mit erlaubt und nicht erlaubt. Und wir wissen vieles noch nicht und gerade auch zu den gewünschten Wirkungen von CBD in den hohen Dosierungen. Also das ist ja als Medikament zugelassen, in der Apotheke gegen Rezept erhältlich. Selbst bei diesen hohen Dosierungen wissen wir noch nicht ganz genau, was bei kommt und wie viel es bringt.
Zurzeit ist der Verkauf von Hanfprodukten allerdings eine Grauzone. Eigentlich haben die nämlich noch keine Zulassung als Lebensmittel. In Trier wurde deshalb schon ein Automat abgebaut. Und auch beim Automaten in Darmstadt prüft die Staatsanwaltschaft gerade, ob der vielleicht auch weg muss. Betreiber Karl Diel ist deswegen aber nicht beunruhigt.
Die Staatsanwaltschaft hat natürlich das Recht und muss auch prüfen, denn es gibt ja eben diesen gesetzlichen Grenzwert von 0,2% THC. Und da werden die das im Labor einfach überprüfen, ob der eingehalten wurde. Und da wir unsere Produkte auch nochmal in einem Labor prüfen lassen, sehen wir das ganz entspannt.
So entspannt, dass Karl Diel sogar schon weitere Hanfautomaten an Bahnhöfen plant. Und mehr Produkte soll es auch noch geben.
Stefanie Oehmisch vom Darmstädter Südbahnhof, wo jetzt ein Hanfautomat steht. Stefanie Köster, Beraterin der Fachstelle Prävention vom VAE, Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie stehen regelmäßig vor Schüler- oder Elterngruppen und klären auf über Cannabis in allen Formen. Fangen wir mal mit den Schülern an. Werden die sich jetzt interessiert die Nase plattdrücken an dem Hanfautomaten?
Also wir erleben schon ein steigendes Interesse durch die neuen Angebote, die es gibt und auch die Berichte in den Medien, dass da die Schülerinnen und Schüler sich mehr damit auseinandersetzen und gerade so das medizinische Cannabis und das, was, der klassische Kiffer eigentlich konsumiert, gar nicht gut auseinanderhalten können. Und da so einigen Mythen nachgehen, die wir dann in unseren Veranstaltungen versuchen aufzulösen.
Also wissen die gar nicht so richtig, was ist CBD, was ist THC? Was berauscht, was beruhigt nur?
Ganz genau. Also das ist für die oft schwer auseinanderzuhalten und da entstehen dann auch Fantasien. Also auch dadurch, dass diese Produkte ja Lifestyle werden, also auch in Lebensmitteln zur Verfügung stehen, es jetzt diese Läden gibt, die das so als Medizin, Entspannung, Naturheilmittel oder sowas verkaufen, dass wie gesagt da die Hemmschwelle dann auch sinken kann und so das Bild entsteht, was regen sich denn die Erwachsenen so auf? Das gibt's doch jetzt auch als Schokolade oder ähnliches und dann vielleicht das Interesse darüber tatsächlich nochmal angeregt wird.
Und wie räumen Sie mit diesem Mythos auf?
Wir versuchen einfach aufzuklären. Wir informieren mit Fakten ganz sachlich. Wir klären auf über die tatsächliche Wirkung, aber auch das Risiko. Es geht ja nicht darum, etwas zu verteufeln, aber eben auch nicht zu verharmlosen. Denn jeder Mensch reagiert tatsächlich auch ganz unterschiedlich darauf. Und was für den einen ein gutes Gefühl ist, ist für den anderen eine ganz negative Erfahrung. Und wir versuchen auch so ein bisschen aufzuzeigen, welche Alternativen es denn gibt. Weil Rausch, auch ein Cannabis-Rausch, hat ja immer ganz viel mit Gefühl zu tun. Und wie kann ich denn auch dieses Gefühl zum Beispiel erreichen, ohne dass ich jetzt eine Substanz zu mir nehmen muss?
Das heißt, das Risiko wird dann eher unterschätzt. Also ist ein Mythos auch eben, ja, wenn ich das nehme, fühle ich mich besser und das ist auch harmlos, machen ja viele.
Also das Bild ist so, dass tatsächlich viele glauben, dass es mehr Menschen machen, als es dann tatsächlich tun. Also viele gehen davon aus, es ist die Mehrheit, was aber tatsächlich nicht ist. Das andere sind so die klassischen Mythen, wie es ist noch keiner an einer Überdosis Cannabis gestorben, Alkohol ist viel schlimmer, Kiffen, das sind doch ganz freundliche Gesellen, die machen doch nichts, ist doch eine Heilpflanze, ich weiß gar nicht, was daran so, ne? Was so schwierig ist, Pillen oder sowas, ist doch auch viel dramatischer. Was regt man sich denn darüber auf? Ja.
Und damit räumen Sie auf, weil Sie offensichtlich nicht der Meinung sind.
Genau, es birgt einfach ein Risiko. Also es, wie gesagt, ist ja nicht so, dass wir nicht sagen, dass es auch Gründe geben kann, Cannabis zu konsumieren, so wie es auch Gründe geben kann, Alkohol zu konsumieren. Aber es geht darum, über die Risiken auch aufzuklären. Und was ist, wenn ich mich dafür entscheide, welches Risiko gehe ich denn ein? Neben dem, dass es eine illegale Droge ist, aber hat es natürlich psychische Auswirkungen. Und ich weiß ja nie, ich bin ja nicht davor gefeit zu sagen, dass bei mir immer alles in Ordnung ist.
Das heißt, dass ich mich besser fühle, ist nicht garantiert?
Nein, definitiv nicht. Also es gibt durchaus Konsumierende, die dann erzählen, dass sie Panikattacken haben, dass sie sich ganz schlecht fühlen, dass sie auch Flashbacks haben, wenn der Konsum vorbei ist, dass sie so ein Kontrollverlustgefühl haben und das als sehr unangenehm empfinden. Cannabis ist jetzt kein Garant für gute Laune und eine nette Zeit.
Jetzt treten Sie ja, Frau Köster, auch vor Elterngruppen und haben auch da damit zu tun, welche Mythen vielleicht bei den Eltern vorherrschen oder auch welche Ängste, welche Sorgen überwiegen denn da?
Also häufig sind das natürlich Sorgen. Also dadurch, dass das Cannabis eine illegale Droge ist, auch in Verbindung immer noch gebracht wird als Einstiegsdroge, dass es so ein bisschen kriminelles Milieu entspringt oder sowas, das sind natürlich dann auch nochmal die Sorgen, die da dann hinzukommen. Diesen Eltern raten wir dann einfach, sich mal zu informieren. Es gibt vielfältige, kluge Informationsquellen, Beratungsstellen, Broschüren im Internet, um einfach mal ein Verständnis dafür zu entwickeln.
Soll man denn dann eher reden oder doch die Taschen kontrollieren?
Gerne reden. Das mit der Tasche kontrollieren, das wäre immer wirklich nur anlassbezogen. Das sollte man sich sehr gut überlegen. Ich denke, dass Eltern grundsätzlich mit ihren Jugendlichen, mit den Teenagern über Drogen, Rausch und Ähnliches in angemessener Form ins Gespräch kommen können. Das kann zum Beispiel jetzt solche eine Diskussion zum Anlass sein. Man hat einen Zeitungsartikel gelesen oder in der Schule hat das Thema stattgefunden und dass man sich darüber austauscht. Was ist denn eigentlich die Haltung der Eltern dazu? Das wissen häufig die Kinder nicht. Welche Regeln kann man in der Familie vereinbaren in Bezug auf den Konsum von Rauschmitteln? Wie kann man damit tatsächlich dann umgehen? Und wenn Eltern das Gefühl haben, dass das so ihre Kompetenz oder ihre Grenze überschreitet, dann können sie sich natürlich fachliche Hilfe holen.
Jetzt haben Sie eben gesagt, Frau Köster, dass viele Eltern auch Sorgen haben, weil es eben eine illegale Droge ist. Mhm. Ich finde, ehrlich gesagt, als Mutter ist auch nicht so eine schöne Vorstellung, dass man zum Beispiel, also auch allein schon jetzt, CBD frei verfügbar ist, mehr oder weniger, dass das jetzt vielleicht auch für THC-haltige Produkte gelten würde, also welche, die mit eindeutig Rausch oder eindeutig berauschender Wirkung unterwegs sind, wenn eben eine Form von Legalisierung passieren würde. Die SPD hat ja gerade einen neuen Vorschlag vorgelegt, wo sie Modellprojekte in Kommunen anregt zur legalen und regulierten Abgabe von Cannabis. Und wenn ich mir jetzt wiederum das vorstelle, finde ich das keine wirklich schöne Vorstellung. Wie geht es Ihnen denn als eine, die in der Prävention arbeitet? Legalisierung eher ein Horror oder eine Chance?
Also ich kann die Skepsis auch nachvollziehen, so ist es nicht, weil ja häufig dann auch Bilder entstehen, das wird dann wie an der Supermarktkasse verkauft, das gibt es keine Regulierung, ne, wie normale Zigaretten oder Alkohol. Aber es kann durchaus gute Gründe geben, Cannabis so aus der illegalen Ecke herauszuholen, weil es bietet ja die Möglichkeit auch mit den Menschen dann, auch gerade jungen Menschen, offen drüber zu sprechen. Der Jugendschutz kann anders gewahrt werden, weil es natürlich ganz klar ist, dass Minderjährige dann sicher keinen legalen Zugang dazu finden würden. Es wäre ein besserer Überblick über die Qualität und seriöse Quellen. Es gäbe eine begrenzte Anzahl von Geschäften. Also das sind durchaus Dinge, die man gut durchdenken kann als Alternative zu dem, weil obwohl Cannabis illegal ist, wird es ja trotzdem konsumiert.
Reden, aufklären, im Gespräch bleiben, das hilft und sogar die Legalisierung kann der Prävention helfen, sagt Stefanie Köster, Beraterin der Fachstelle Prävention beim VAE, Verein Arbeits- und Erziehungshilfe. Vielen Dank. Yes, we Cannabis, eine breite Jugendbewegung, der Tag in HR2 Kultur. Mit den CBD-Produkten ist nun endgültig geklärt, dass verschiedene Bestandteile der Hanfpflanze verschiedene Wirkungen haben können. Cannabis ist nicht gleich Joint. Das war allerdings auch schon vor den CBD-Snacks so. Die berauschende Wirkung konnte schon immer auch durch entsprechende Nahrungsmittel erzeugt werden, zum Beispiel durch Kekse. Dass solche Kekse eine außerordentlich belebende Wegzehrung sein können, das schildert uns der niederländische Autor Jan Willem van der Wetering in einem Kapitel seines Romans Der Schmetterlingsjäger. Steigen wir ein in einen Reisebus irgendwo in Norddeutschland.
»Wo sind wir?«, fragte Eddie. Der Fahrer, der in einer tadellosen Uniform steckte, lächelte vage. »Keine Ahnung, aber die Landschaft ist hübsch, findest du nicht?« Er ließ das Lenkrad los und breitete die Arme aus, als wolle er die hohen Steinhaufen beiderseits der schlaglochreichen Straße umarmen. Eddie beugte sich zu ihm hinüber. »Was ist los mit dir? Warum redest du so komisch? Bist du besoffen?« »Hasch«, sagte der Fahrer zufrieden. »Was?« Der Fahrer hielt eine Tüte hoch. »Haschplätzchen. Meine Frau hat sie gestern Abend gebacken. Gewöhnliche Plätzchen, um sie für diese Fahrt mitzunehmen, und Haschplätzchen fürs Wochenende. Sie hat mir die falsche Tüte mitgegeben.« Eddie lehnte sich in seinem Sitz zurück. Eine kleine Hand tippte ihm auf die Schulter. Er schaute nach hinten. »Ja, Professor?« Der alte Japaner hielt eine Broschüre vor Eddies Augen. »Es ist 10 Uhr, Herr Reiseleiter.« Eddie schaute auf seine Uhr. »Tatsächlich. Zeit für Pause, für...« Der Japaner plagte sich mit dem bayerischen Wort »Brotzeit« herum, das auf dem Programm stand. »Ja, Professor. Nehmen Sie wieder Platz. Die Brotzeit kommt.« Die Fahrt hatte schon schlecht begonnen mit einem defekten Motor, für den die Ersatzteile nicht sofort beschafft werden konnten. Und jetzt hatten sie sich verfahren. »Wo ist die Straßenkarte?« fragte Eddie den Fahrer. »Weg. Und wo könnten wir sein?« Der Fahrer grinste breit. »Irgendwo. Wir sind immer irgendwo. Das ist so ein beruhigendes Gefühl.« »Wo irgendwo?« »In Deutschland?« Der Fahrer zeigte auf seine Schläfe. »Köpfchen, Köpfchen, wir haben noch keine Grenze passiert. Also sind wir noch in Deutschland. Ich bin gut, wie?«
Der guten Laune und dem Selbstbewusstsein sind sie offenbar bekommen, die Haschplätzchen, die der Busfahrer versehentlich eingepackt hat. Aber wohin das noch führen wird, die gute Laune, das Selbstbewusstsein und vor allem die Haschplätzchen, das ist eine ganz andere Frage. Wir halten Sie auf dem Laufenden, wie diese Reise weitergeht. Yes, We Cannabis, eine breite Jugendbewegung, der Tag in H2 Kultur. Legalize it and I will advertise it. Als Peter Tosh das 1976 sang, war Cannabis noch lange nicht als Arzneimittel bekannt und etabliert. Tosh nutzte Marihuana trotzdem als Schmerzmittel und zur Trauerbewältigung nach einem Autounfall, bei dem er 1972 schwere Kopfverletzungen erlitten hatte und seine Lebensgefährtin starb. Und er sang darüber. Damit war er nicht allein. Die Droge war schon längst etabliert in der Hippie-Szene und das hörbar.
I like Marihuana, you like Marihuana, we like Marihuana too.
Ich mag Marihuana, du magst Marihuana. Wir alle mögen Marihuana. Diese ebenso schlichte wie konsensfähige Botschaft macht David Peel an the Lower East Side 1968 berühmt. Für einen Joint lang. In den späten 60ern sind Drogen elementarer Bestandteil des Hippie-Lifestyles. Und zwar zunächst mal Drogen jeder Art. Die Unterscheidung in harte und weiche, in gute und böse Drogen, die setzt sich erst später durch. Da ist es für viele Junkies schon zu spät. Dann beginnen die Hippies auch zu differenzieren zwischen den guten Händlern und den bösen. Der Dealer ist ein Mann mit Liebesgras in der Hand. Aber der Pusher ist ein Monster, das dich ruinieren wird. Diese etwas blauäugige Unterscheidung zwischen dem netten Händler von Liebesgras und dem skrupellosen Pusher, der dich um jeden Preis abhängig machen will, sie stammt von Steppenwolf. Ihren Namen verdankt die deutsch-amerikanische Band einem Roman von Hermann Hesse. Der Steppenwolf, ein Schlüsseltext der Hippie-Bewegung, Drogenerlebnisse inklusive. Ein Schlüsselfilm der Hippie-Bewegung ist Easy Rider von Dennis Hopper. Das Roadmovie um zwei Motorradfreaks lebt von seinem Soundtrack. Darauf findet sich neben Steppenwolfs Pusher auch eine Bedienungsanleitung für sparsames Kiffen in gemütlicher Runde.
Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me.
Don't bogart that joint, my friend, pass it over to me. Singen Fraternity of Men in Easy Rider. Lass den Joint nicht runterbrennen, reich ihn lieber zu mir rüber. Das Verb to bogart geht zurück auf den Schauspieler Humphrey Bogart. Der ließ seine Zigaretten gern so lange glühen, bis ihm die Finger verbrannten. Kreativer Umgang mit Drogenanspielungen, das war auch eine Stärke von Bob Dylan. Hier spielt Dylan mit dem doppelten Boden des Wortes stoned. Die steinigen dich für dies und das und für jeden Scheiß, beschwert sich der rebellische Junge über die alten Spießer. Und dann im Refrain kippt das Wort. Everybody must get stoned. Alle müssen bekifft sein. Auch 4 Jungs aus Liverpool. Es ist nämlich Bob Dylan, der die Beatles 1964 am John F. Kennedy Flughafen mit Marihuana bekannt macht. Seitdem zieht sich die Spur des Cannabis durch viele Beatles-Songs. Paul McCartney lobt auch mit fast 72 noch die heilenden Kräfte des Krauts und plädiert für Legalisierung. Legalisieren, nicht kritisieren, fordert Peter Tosh in seiner Cannabis-Hymne. In keinem Land der Erde wird das Gras so ausgiebig gefeiert wie in Jamaika. Das sieht man schon daran, wie viele verschiedene Namen dafür im Umlauf sind.
A stalker's handsome mania, rooming in my backyard.
Ob nun Sensimilia oder Ganja, Chalice oder Chronic, Coochie oder Spliff, Chiba Chiba oder Mary Jane, Weed oder Herb. Im Reggae ist Cannabis ein heiliges Kraut mit segensreicher Wirkung auf Körper, Geist und Seele. Gewissermaßen der Weihrauch des Rasta-Glaubens. Apropos Glauben. Nicht zu widerlegen ist die goldene Cannabis-Regel des Suleiman Rogi. Der Pionier der sogenannten Palmweinmusik aus Sierra Leone beendet 1994 seine Karriere mit dem Album Dead Men Don't Smoke Marijuana. Unmittelbar nach den Aufnahmen stirbt Rogi im Alter von 68 Jahren. Der Sänger hinterlässt uns eine ebenso wahre wie zwiespältige Botschaft. Tote rauchen kein Marihuana.
Klaus Walter über die Spur des Cannabis in der Musik. Marihuana, auch Gras, Weed, Pot oder Ganja genannt, sind die getrockneten, harzhaltigen Blüten und die blütennahen kleinen Blätter der weiblichen Hanfpflanze, nehmen wir es mal genau. Das war in einer Zeit, bevor der Bestandteil Cannabidiol aus der weiblichen Hanfpflanze, kurz CBD, isoliert auf den Markt kam. Damals bedeutete Cannabis auf jeden Fall immer auch Rausch und Rebellion. Dr. Bernd Werse, Mitbegründer des Center for Drug Research an der Uni Frankfurt. Guten Tag.
Guten Tag.
Dass Cannabis überhaupt Eingang gefunden hat in die Jugendkultur, hängt also ganz offensichtlich mit den rebellischen Gedanken der 60er Jahre zusammen, oder?
Ja, das kann man schon relativ eindeutig sagen. Ich habe mich seinerzeit in meiner Dissertation genau mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Es würde natürlich zu weit führen, jetzt die ganze kulturelle Vorgeschichte jetzt nochmal zu wiederholen. Aber indirekt hatte das auch damit zu tun, dass es in den 20er, 30er Jahren im Jazz eine gewisse Verbreitung von Cannabis gab und gleichzeitig zur selben Zeit eine Dämonisierungskampagne einsetzte, mit der die weltweite Prohibition, die vorher schon beschlossen war, durchgesetzt werden sollte in den USA, was dann auch so ein bisschen damit also dazu geführt hat, dass zu dem Zeitpunkt dann eigentlich Cannabis schon als Protestsymbol verwendet wurde, was die Hippies seit Anfang der 60er dann bereitwillig aufgegriffen haben. Und im Grunde genommen die weltweite Verbreitung der Hippie-Kultur und der Protestbewegung der 60er Jahre haben maßgeblich dazu beigetragen, dass Cannabis überhaupt auch so ein Image als Jugenddroge bekommen hat.
Jetzt erheben Sie ja regelmäßig für ein Monitoring für Frankfurt Daten zum Drogenkonsum und fragen, wer konsumiert was, warum. Auch repräsentative Schülerbefragungen führen Sie durch. Ist es denn noch rebellisch, Cannabis zu konsumieren, wenn CBD im Automaten steht und Cannabisprodukte vom Arzt verordnet werden können?
Ja, natürlich hat sich das schon so ein bisschen verwässert, aber nicht erst seitdem es CBD und medizinisches Cannabis gibt, sondern das hat sich, also wenn man jetzt zum Beispiel die jetzige Generation oder auch schon die Generation von vor 15, 20 Jahren vergleicht mit der Generation der späten 60er und frühen 70er, wird dort einfach schon deutlich mehr Cannabis konsumiert, also heutzutage. Das heißt, es hat schon so ein bisschen den Charakter als Protestsymbol verloren, aber eben auch nicht komplett, denn das habe ich auch damals feststellen können in meinen Untersuchungen zu diesem Thema Cannabis in der Jugendkultur, dass es über verschiedene Jugendgenerationen hinweg auch immer wieder diesen Bezugspunkt auf die Hippie-Kultur gab und eben auch so dieses, dass es so ein gewisses rebellisches Moment hat, dass es sozusagen die mildeste Form ist, mit der man gegen die Erwachsenen und auch gegen die spießigen Mitschüler vielleicht protestieren kann. Und das hat sich im Grunde genommen gerade bei der Einstiegsmotivation dann doch auch bis heute gehalten. Und da spielt natürlich auch einfach eine Rolle, eben das, was vorhin Frau Köster geschildert hat, diese Auffassung, ja, Cannabis ist ja nicht so gefährlich, Alkohol ist ja viel gefährlicher, es ist ungerechtfertigt, dass es verboten ist, etc.
Das heißt, der Joint ist dann so selbstverständlich wie bei der Elterngeneration das Bier am Abend?
Das kann man so nicht sagen. Das hängt aber auch ganz stark davon ab, in welchem Umfeld man sich bewegt. Also in Frankfurt beispielsweise, bei unseren Befragungen in den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass es tatsächlich gerade bei häufigem Konsum, also mehrmals pro Woche, kaum noch Unterschiede gibt zwischen Alkohol und Cannabis, was aber auch damit zu tun hat, dass viel weniger Alkohol so regelmäßig konsumiert wird von den Jugendlichen. Auf dem Land sieht das dann wieder ganz anders aus. Da wird weniger gekifft, aber dafür um ein Vielfaches mehr getrunken. Also man kann sagen, das ist schon in der Tendenz ein urbanes Phänomen, dass Cannabis eine ähnliche Alltagsdroge ist, wie es Alkohol auch ist.
Also die Jugend bleibt breit, egal mit welcher Droge, ist das nur unterschiedlich regional. Welche Rolle spielen denn synthetische Cannabinoide, die zum Beispiel ja auch als Kräutermixturen angeboten werden, oder andere Drogen wie Ecstasy oder Crystal Meth?
Ja, da muss man schon differenzieren. Also bei den synthetischen Cannabinoiden ist es ja so, die kamen vor ungefähr 12 Jahren das erste Mal auf unter dem Namen Spice. Damals wurde das auch erstmal als neue Kräuterdroge empfunden und gar nicht als so schlimm empfunden. Mit der Zeit wurde dann aber auch in Jugendkreisen bekannt, dass diese Stoffe durchaus gefährlicher sind, gerade was die akuten Effekte betrifft als Cannabis. Deswegen gibt es immer einen gewissen Anteil der Jugendlichen, zuletzt waren es 4% gewesen in Frankfurt, die sowas mal ausprobieren, aber nur ganz, ganz wenige, die das regelmäßig machen, weil die meisten im Zweifelsfall dann doch auf das Original zurückgreifen. Und bei anderen Drogen, also bei Ecstasy gab es in den letzten Jahren mal so ein kleines Hoch, dass es ein paar mehr Jugendliche gab, die das ausprobiert haben, aber ansonsten alle anderen Drogen zusammengefasst, das sind dann Kokain, Ecstasy, Speed und mit Abstrichen auch noch LSD und psychoaktive Pilze, alles das zusammengenommen, gibt es in den letzten Jahren so irgendwie knapp 10%, die sowas überhaupt mal ausprobiert haben, und deutlich weniger, die so etwas regelmäßig konsumieren. Und Crystal Meth, um darauf nochmal kurz einzugehen, spielt in Frankfurt praktisch überhaupt keine Rolle. Also da gibt es zwar immer mal welche, die es ausprobieren, aber auch so viele andere Drogen verfügbar sind, verzichten die meisten darauf.
Also ist Cannabis einfach immer noch ganz vorne dran. Was hören Sie denn, wenn Sie nach den Gründen des Cannabiskonsums fragen?
Naja, also gerade in der Einstiegsphase, wie ich eben gerade schon mal kurz angerissen habe, hat das eben tatsächlich immer noch so dieses Moment, so ja, jugendliche Rebellion und wir tun was Verbotenes und so weiter. So. Aber im Grunde genommen eigentlich auch ähnlich, wie vielleicht auch heimlich die erste Zigarette geraucht wird oder das erste Bier getrunken wird, nur halt vielleicht so eine Stufe weiter, so in etwa. Ansonsten, wenn jemand einen regelmäßigen Konsum entwickelt, kann es einerseits, wenn es wirklich problematisch wird, dann hat das meistens auch Gründe, die in der psychosozialen Situation zu suchen sind. Und da können natürlich Jugendliche schon deutlich problematische Konsummuster auch annehmen.
Aber, wenn sie einfach Trost suchen, aber, oder?
Ja, beispielsweise. Also, oder Leute, die besondere Außenseiter sind, die von Elternhaus nicht so viel mitbekommen und so weiter. Diese Leute bilden nur eine kleine Minderheit. Also es gibt schon deutlich mehr Jugendliche, die das dann eben tatsächlich irgendwie als Partyspaß machen, auch ein gewisses Gemeinschaftsgefühl vielleicht darin suchen. Und da ist halt tatsächlich eben das Wichtige zu vermitteln. Erstens, dass es sowieso keine gute Idee ist, früh mit Cannabiskonsum anzufangen, weil da gibt es auch verschiedene Untersuchungen darüber. Und zum anderen, dass man das eben nicht übertreiben soll und dass es eben nicht die Hauptbeschäftigung werden soll, weil das sind dann tatsächlich die problematischen Fälle, von denen wir heute auch schon gehört haben.
Wer konsumiert was und warum? Dr. Bernd Werse, Mitbegründer des Center for Drug Research an der Uni Frankfurt. Dankeschön. Schauen wir noch einmal bei unserer japanischen Reisegruppe in Jan Wilhelm Wandewederings Roman Der Schmetterlingsjäger vorbei. Eine Reisegruppe, die mit dem Bus durch Norddeutschland fährt, begleitet von einem deutschen Reiseleiter namens Eddie und einem deutschen Busfahrer, der sich mit einer Tüte Haschplätzchen eingedeckt und sich aus dieser Tüte schon ordentlich bedient hat.
Die Straße wurde schlechter und der Fahrer ließ kein Schlagloch aus. Die Steinhaufen am Straßenrand wiederholten sich, hin und wieder holperten sie an einem niedrigen Fabrikgebäude vorbei. »Such eine Gastwirtschaft!« »Es gibt keine!« Der Fahrer begann leise und unzusammenhängend zu pfeifen. Eddie bemühte sich, seinen Ärger zu beherrschen. »Hast du viele Plätzchen gegessen?« »Nur eins. Da ist reichlich von dem Zeug drin. Wirkt schnell!« Die trockene Hand des Professors lag wieder auf Eddies Schulter. »Zeit für Pause«, er wedelte mit der Broschüre. »Ja, gleich, wir sind fast da.« Die Straße wurde schmaler. Zweige kratzten über das Dach des Busses, der jetzt durch große Schlammpfützen schlitterte. »Die Plätzchen, reichlich von dem Zeug drin, wirkt schnell.« »Warum nicht?« Eddie griff zum Mikrofon. Meine Damen und Herren, es tut mir leid, aber wir haben uns etwas verspätet. Das Lokal, in dem wir Rast machen wollen, ist nicht weit entfernt, aber wir haben ausgezeichnetes Gepäck an Bord und das werde ich inzwischen schon mal verteilen. Probier du auch mal, sagte der Fahrer, als Eddie zurückkam. Und gleich darauf, so, jetzt sind wir geplatzt. Ein Schlagbaum, ein Schild, Kiesgrube, betreten verboten. Hier endete die Straße. Der Fahrer hielt an. Mal sehen, wo ich hier wenden kann. Der Professor erschien wieder und zeigte befehlend auf die Schiebetür des Busses. Bitte öffnen. Der Fahrer drückte auf einen Knopf und die Passagiere polterten nach draußen.
Die Haschplätzchen, die der Busfahrer ursprünglich nur für den Eigenbedarf mitgenommen hatte, verfehlen offenbar auch nicht ihre Wirkung auf die japanische Reisegruppe im Roman von Jan-Willem van de Wetering. Später hören wir, mit welchen Folgen, was wohl so ganz genau drin war in den Keksen. Hasch beschreibt Harz und andere Pflanzenteile der Hanfpflanze gepresst. Marihuana bezeichnet die getrockneten Blütenstände der Hanfpflanze. Hanf ist eigentlich eine Nutzpflanze, aus der auch Fasern gewonnen werden können. Und was hat das mit Cannabis zu tun?
Cannabis ist der lateinische Name für Hanf. Im menschlichen Körper wirken die bis zu 60 Inhaltsstoffe der Pflanze auf das Nervensystem. Der wichtigste Wirkstoff Tetrahydrocannabinol, kurz THC. Dieses THC löst zum einen ein euphorisierendes, gesteigertes Wohlbefinden aus, damit einhergehend Passivität und Entspannung, kann zum anderen aber auch zu depressiver, niedergeschlagener Stimmung führen. THC wirkt auf Rezeptoren im Nervensystem, die für die Bewegungsabläufe und die Informationsverarbeitung zuständig sind. Strittig ist vor allem, wie sich Cannabiskonsum grundsätzlich auswirkt. Eine gestörte Gedächtnisleistung und Beeinträchtigungen des Herz-Kreislauf-Systems sind genauso möglich wie klassische Entzugserscheinungen, Unruhe, innere Leere, Appetitlosigkeit oder Reizbarkeit. Die Intensität der Wirkung hängt davon ab, wie Cannabis konsumiert wird und in welcher allgemeinen psychischen Verfassung der Konsument ist. Rauchen, also das, was man landläufig Kiffen nennt, wirkt schnell. Fast sofort. Erreicht seine maximale Wirkung nach 15 Minuten und klingt in der Regel nach 2 bis 3 Stunden wieder ab. Gegessen, zum Beispiel in Keksen, oder getrunken, zum Beispiel als Tee, ist die Wirkung nicht so vorhersehbar. Sie ist davon abhängig, was und wie viel vorher gegessen wurde. Bei der medizinischen Therapie gilt inzwischen als gesichert, dass Cannabiswirkstoffe, sogenannte Cannabinoide, chronische Schmerzen lindern, bei Rheuma, Multiple Sklerose und Krebs und bei Krankheiten mit starkem Gewichtsverlust appetitanregend wirken können. Dabei werden die Wirkstoffe meist als Spray oder Kapsel, als Tee oder Tropfen eingenommen. Cannabinoide wirken auch oft gegen Übelkeit und Erbrechen, den Nebenwirkungen von Chemotherapien. Muskelkrämpfe bei Multipler Sklerose können ebenfalls mit Cannabis-Wirkstoffen reduziert werden.
Was ist drin und was wirkt wie? Eine kleine Cannabis-Stoffkunde von Daniel Sulzmann war das. Nach einem Beschluss des Bundestages 2017 kann Cannabis ärztlich verordnet werden. Die beschriebenen Inhaltsstoffe dürfen also gezielt in der Medizin eingesetzt werden. Aber wie genau wirken die Stoffe im Körper? Das will ich klären mit Dr. Franjo Grotenhermen, Allgemeinmediziner und Vorsitzender der AG Cannabis als Medizin. Guten Tag.
Guten Tag.
CBD gilt als beruhigend, THC als berauschend. Welche physiologischen Vorgänge stecken denn dahinter?
Ja, es wurde ja im Beitrag schon beschrieben. THC wirkt auf das zentrale Nervensystem, auf bestimmte Rezeptoren. Man weiß aber auch, dass die Cannabis-Rezeptoren auch im gesamten Körper vorhanden sind, in anderen Organen, also Knoche, Haut, Magen, Darm, also überall, fast in allen Organen. CBD hat vielfältige Wirkmechanismen, also mindestens 10. Das führt zu weit, das hier darzustellen.
Cannabis kann ja Nebenwirkungen haben, da haben wir auch schon von gehört. Das geht von beschleunigtem Puls über Angstgefühle bis zur Auslösung von Psychosen oder der Gefahr einer psychischen Abhängigkeit. Wie gehen Sie denn, wenn Sie das als Arzneimittel verschreiben, mit diesen Risiken um?
Ja, es ist ja so, bei jedem Arzneimittel muss man Nutzen-Risiko abwägen. Ja, also Cannabis wird ja nicht bei banalen Erkrankungen eingesetzt, sondern es sollte sich schon um Erkrankungen handeln, die wirklich die Lebensqualität erheblich einschränkt. Und wenn dann der Nutzen größer ist als das Risiko, dann kann man Cannabis gut einsetzen. Und die schweren Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Induktion von Psychosen, die sind ja doch relativ selten. Also man sieht es bei Patienten sehr, sehr selten.
Kann man diese Risiken und Nebenwirkungen durch die stoffliche Zusammensetzung minimieren oder durch die Konzentration der Wirkstoffe?
Ja. Also es ist sicherlich so, dass Patienten auch unterschiedliche Mengen benötigen. Also das Prinzip heißt, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Das heißt, man versucht mit möglichst wenig auszukommen. Das CBD wirkt den psychotischen Wirkungen von THC entgegen, hat also antipsychotische Wirkungen. Man wird auch immer eine gute Anamnese machen. Ja, also gibt es psychiatrische Vorerkrankungen, gibt es Schizophrenie in der Familie, das spielt ja auch alles eine Rolle, wie alt ist der Patient und so weiter.
Das heißt, Sie gehen als Arzt, Herr Grotenherm, sehr genau damit um und wägen das sehr, wie Sie gerade auch beschrieben haben, sehr gründlich ab, nutzen Risiken. Wenn man jetzt hört, CBD ist in der Schokolade im Automaten frei zur Verfügung in Drogerien oder Apotheken, dann klingt das ja nicht so, als würde ein Arzt dahinter stehen und sagen, okay, das ist jetzt zu viel, das könnte ein Risiko bergen. Sehen Sie darin eine Gefahr?
Naja, man muss die Wirkung verschiedener Cannabinoide unterscheiden. Also wir haben ja, THC wurde genannt, CBD wurde genannt, es gibt auch andere Cannabinoide, Cannabigerol, Cannabichromen, die auch therapeutische Wirkung haben können. CBD wirkt nicht psychotisierend, nicht psychedelisch, nicht abhängig machen, nicht heimmachend. Das heißt, man muss das ganz klar unterscheiden. Und zudem muss man unterscheiden, CBD in der Medizin, da wird normalerweise eine Dosis von mehreren 100 Milligramm eingesetzt, also normalerweise 200 bis 1000 Milligramm. Das, was so in den Nahrungsergänzungsmitteln enthalten ist, wenn man das so einnimmt, wie das vorgeschrieben ist, dann nimmt man vielleicht 10, 20 Milligramm CBD auf. Da sind zum einen kaum starke Wirkungen zu erwarten und zum anderen auch keine Nebenwirkungen.
Aber warum soll ich das eigentlich überhaupt nehmen? Ich nehme ja auch keine Schmerztablette, wenn ich keine Schmerzen habe. Sondern, also brauche ich auch die Nebenwirkungen nicht in Kauf nehmen, weil ich gar keinen Nutzen davon habe. Also wenn Sie jetzt sagen, wir brauchen das für die medizinische Anwendbarkeit, sind Sie deswegen trotzdem kritisch, wenn eben 15-Jährige meinen, Sie müssten das jetzt unbedingt ausprobieren?
Naja, da haben Sie völlig recht. Ein gesunder Mensch braucht keine Medikamente. Ein gesunder Mensch braucht keine Drogen, ja, ob das jetzt Alkohol ist oder Tabak oder Amphetamine oder Cannabis, das ist, das braucht man nicht. Man soll sich gesund ernähren, sich bewegen und so weiter. Das ist das Entscheidende.
Und dass es trotzdem eine Suchtgefahr gibt, auch wenn man damit jetzt so, ja, so umgeht, wie Sie das beschreiben, also wirklich wertvoll abwägend, das nehmen Sie in Kauf?
Also alle zentral nervös wirkenden Medikamente, ja, Opiate, Benzodiazepine, Antiepileptika, Antidepressiva, gehen mit einem möglichen Entzugsgefahr, mit einer möglichen Abhängigkeitspotenzial einher. Ja, und das muss man, wie gesagt, in der Risikonutzenbewertung immer sich anschauen. Ja, und wenn man sagt, der Nutzen wird wohl größer sein, die Lebensqualität wird sich bessern, dann ist Cannabis ein wertvolles Medikament.
Und ist es dann ein Unterschied, ob jemand eben jung ist oder 80, was für Nebenwirkungen auftreten können?
Ja, also es ist immer so, dass bei Kindern, Jugendlichen, schwangeren Frauen man sehr genau abwägen muss, ob das sinnvoll ist. Ja, weil das nicht entwickelte Gehirn natürlich einer Einwirkung von THC viel größer ausgesetzt ist als ein entwickeltes, ausgewachsenes Gehirn. Und das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, das einzusetzen, aber man muss wirklich einen großen Nutzen haben, um das zu legitimieren. Schwangere sollen kein Cannabis nehmen, Kinder und Jugendliche sollen kein Cannabis nehmen. Wenn es gegeben werden sollte, muss man es genauso abwägen, wie wenn man Opiate bei Kindern gibt, Amphetamine und so weiter.
Risiken und Nutzen muss abgewägt werden in der Nutzung oder in der medizinischen Verordnung von Cannabis. Aber man muss es nicht nehmen, wenn man es nicht braucht, sagt Dr. Franjo Grotenherm, Allgemeinmediziner und Vorsitzender der AG Cannabis als Medizin. Vielen Dank. Eine ziemliche Dosis an Hanfprodukten, an Cannabis, in diesem Fall in Plätzchenform, hat die japanische Reisegruppe aus Jan-Willem van der Weterings Roman Der Schmetterlingsjäger Intus, Haschplätzchen, die der Busfahrer mitgebracht, die der Reiseleiter Eddie verteilt hatte und von denen die beiden selbst schon einige genossen haben. Verlassen haben sie die fröhliche Gruppe zuletzt, als sie gerade eine Pinkelpause eingelegt haben.
Ein Jeep hielt neben ihnen. Der Fahrer schaute grimmig unter seinem Schutzhelm nach oben. »Was soll denn das?« »Sammeln Sie die Leute schleunigst ein und hauen sie ab. Das ist doch kein Pissoir hier.« »Machen wir«, sagte Eddie friedlich. Er aß ein Plätzchen. Es schmeckte ausgezeichnet. Er nahm noch eins. Bevor er dem Fahrer die Tüte zurückgab, stieg aus und lief dem Jeep nach, dessen Fahrer bemüht war, die überall verstreuten Japaner zusammenzutreiben. Große Planierraupen fraßen sich überall in Kiesberge. Der Professor und seine Kollegen bemühten sich, einen Kieshügel zu erklimmen, rutschten jedoch immer wieder ab und lachten dabei Tränen. »He, schau mal!« Eddie wandte sich um. Hinter ihm kniete der Fahrer und ließ den nassen Kies durch die Hände gleiten. »Guck mal! Schöner als Juwelen! Siehst du die Farben?« »Zauberhaft!« Eddie ging weiter. Seine Umgebung erschien ihm immer verworrener. Bagger, Planierraupen und LKW waren mit laufenden Motoren stehen geblieben, um die kreisenden, umherwuselnden Japaner nicht zu gefährden. Eddie wollte zur Einfahrt zurück, wurde aber aufgehalten von Professoren, die ihn packten und zwangen, mit ihnen im Kreis herumzutanzen. Er riss sich los. Vor ihm stand der aus dem Jeep. »Wenn ihr nicht verschwindet, hole ich die Polizei.« »Gute Idee«, sagte Eddie entgegenkommend. Der Mann wurde von umhertaumelnden Professoren abgelenkt, und Eddie ging zu einem kleinen Bus, der geradezu auf ihn zu warten schien. Der Schlüssel steckte. Er stieg ein und fuhr los. In der nächsten Kleinstadt gab es immerhin einen Bahnhof. Das Hasch wirkte noch nach, und die Bahnfahrt nach Hamburg war zeitlos und angenehm.
Nur hat dieser Reiseleiter ganz entspannt im Hier und Jetzt nur leider seine Reisegruppe sich selbst überlassen, und zwar irgendwo im Nirgendwo. Wir wissen nicht, was aus ihr geworden ist, denn das beschreibt uns Jan-Willem van der Wetering nicht in seinem Roman »Der Schmetterlingsjäger«. Yes, We Cannabis, eine breite Jugendbewegung der Tag in HR2 Kultur. Jetzt haben wir schon eine Menge gehört über Wirkung von Cannabis und Cannabisbestandteilen. Nicht nur das berauschende Tetrahydrocannabinol THC wird geschätzt, sondern auch und das mittlerweile in speziellen Produkten angebotene Cannabidiol, kurz CBD, als beruhigend und entspannend gepriesen. Durch eine uneindeutige Rechtslage wird es nicht mehr nur in Apotheken, sondern auch in Hanfläden, Drogerien oder sogar Automaten angeboten. Davon haben wir gehört. Eindeutig ist die Rechtslage dagegen in Bezug auf Cannabis an sich. Entsprechend den Bestimmungen des Einheitsabkommens über die Betäubungsmittel von 1961, das von fast allen Staaten der Welt ratifiziert wurde, sind die Erzeugung, der Besitz und der Handel von Cannabis in vielen Ländern verboten. Die Diskussion um die Legalisierung, zu der wir jetzt kommen, läuft schon viele Jahrzehnte auch in Deutschland, wo die SPD gerade wieder Modellprojekte in Kommunen zur Legalisierung fordert. Nur in Uruguay und Kanada ist Cannabis mittlerweile legalisiert, in den Niederlanden nur toleriert. In den USA schreitet die Legalisierung voran. Gerade ist ein neuer Bundesstaat dazugekommen, wie Arthur Landwehr berichtet.
Seit dem 1. Januar darf man nun auch in Illinois mit der Millionenstadt Chicago ganz legal Cannabis nutzen, als Medizin oder einfach nur, um high zu werden. Der 11. US-Bundesstaat. Viele andere lassen die Droge illegal, haben aber die harten Strafen abgeschafft. In Virginia zum Beispiel soll das Bußgeld zukünftig $25 betragen. Colorado war 2013 der erste Staat, der Cannabis legal machte.
I would say we're somewhere in between great success and absolute failure. And we're leaning toward success.
Wir stehen irgendwo zwischen großem Erfolg und absolutem Misserfolg. Die Tendenz zum Erfolg. So die frühere Justizministerin Cynthia Kaufmann zur Bilanz. Die fällt gemischt aus, je nachdem, wen man fragt und was man für entscheidend hält. Denvers Sheriff Justin Smith zum Beispiel ist enttäuscht. Entkriminalisierung sollte auch Drogenkriminalität beseitigen. Das sei nicht passiert, sagt er.
That was one of the big promises, is that if you regulated it.
Das war ja eines der großen Versprechen, dass die Probleme der Illegalität verschwinden. Das Gegenteil ist der Fall.
It's been really the opposite.
Auf jeden Fall kommen weitaus weniger Menschen wegen kleiner Drogenmengen ins Gefängnis. Und das hat auch etwas mit mehr Gerechtigkeit zu tun, sagt Janelle Herring, Abgeordnete aus Virginia.
Prosecutions of African Americans with simple marijuana possession is 3 times that of their white counterparts.
Die Strafen für den Besitz von Marihuana sind bei Afroamerikanern 3-mal so hoch wie bei Weißen. Wird jetzt mehr Cannabis konsumiert? Bei den unter 25-Jährigen überhaupt nicht. Da gab es einen kurzen Boom und der verschwand. Aber ältere Menschen greifen häufiger zum Joint als früher. Einige, weil sie eben nicht auf den Schwarzmarkt, wohl aber in den Laden gehen, um Cannabis zu kaufen. Oder, so wie diese Frau, um mit Cannabis von Opioiden, also Schmerzmitteln, loszukommen.
So the lesson here is that this is a viable alternative to an enormous problem that's gripping our entire country.
Bleibt die Frage nach dem Geschäft. 11 Milliarden Dollar werden in den USA im Jahr für legales Cannabis ausgegeben. Steigende Tendenz. Der gesamte Markt für die Droge sind über 50 Milliarden. Die Steuereinnahmen wachsen entsprechend und werden zum Beispiel in Colorado ausschließlich für Schulen ausgegeben. Hinzu kommen mehrere tausend Arbeitsplätze in Läden und auf Farmen, gute Geschäfte für Busunternehmen, die Fahrten in Staaten mit legalem Cannabis anbieten.
Arthur Landwehr über die Effekte der Cannabis-Legalisierung in den USA. Das klingt noch nicht so berauschend, was der Kollege als Effekt der Legalisierung beschreibt. Professor Lorenz Böllinger vom Institut für Rechtswissenschaften an der Uni Bremen und Psychotherapeut und außerdem aktiv im Schildower Kreis, einem Netzwerk aus Wissenschaft und Praxis für die Legalisierung von Drogen. Guten Tag, Herr Böllinger.
Guten Tag.
Warum fordern Sie dennoch die Legalisierung hartnäckig?
Die Lösung, die gefunden werden kann durch Legalisierung, kann nicht ideal sein. Sie kann auch nicht sofort kommen, wie das eben in den Beiträgen deutlich wurde. Ich spreche als Strafrechtsprofessor ausschließlich aus der strafrechtlichen Perspektive. Und das ist zugleich eine verfassungsrechtliche Perspektive, denn Strafrecht ist das äußerste Mittel, das die Verfassung zulässt, um Sozialkontrolle, um konformes Verhalten, um Sozialschäden zu vermeiden. Das muss ein Mittel sein, was nur im äußersten Fall angewandt wird, nämlich verhältnismäßig ist zum Anlass. Und das ist bei dem Cannabisverbot schon lange nicht mehr gegeben. Seit 50 Jahren wird versprochen vom Gesetzgeber, dass man den Cannabiskonsum unterbinden könne mit diesem Verbot. Das Gegenteil ist eingetreten. Unabhängig von dem Verbot ist der Verbrauch immer mehr gestiegen. Das ist die eine Dimension. Hinzu kommt, dass durch das Verbot überhaupt erst Schäden entstanden sind, die ohne das Verbot so nicht entstehen würden. Die Kriminalisierung bewirkt den Schwarzmarkt. Der Schwarzmarkt bewirkt, dass kein Verbraucherschutz, kein Jugendschutz mehr stattfinden kann, dass sich Drogenmafia bildet, dass eben die verbrecherischen Strukturen dazu führen, dass der Markt überhaupt nicht kontrollierbar ist. Es ist Aufgabe des Staates, den Markt zu kontrollieren.
Jetzt haben wir ja eine Situation, in der jeglicher Besitz von Cannabis und Cannabisprodukten laut Betäubungsmittelgesetz strafbar ist. Bis zu 6 Gramm, die zum Eigenbedarf bestimmt sind, kann die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung aber absehen. Das ist auch gängige Praxis. Und seit 2017 kann Cannabis ärztlich verordnet werden. Davon haben wir ja auch in der Sendung schon gehört. Ist das nicht auch schon ein wichtiger Schritt Richtung Legalisierung?
Man kann das so auffassen, man kann aber umgekehrt beklagen, dass dieser Schritt immer noch unvollständig ist, weil nämlich die Verschreibung sich als enorm schwierig herausstellt. Es ist extrem restriktiv, dieses entsprechende Gesetz. Und die Ärzte können praktisch kaum davon Gebrauch machen, weil die so kompliziert ist, die Rechtslage bei der Verschreibung und auch der Widerstand der Krankenkassen enorm hoch ist. Es kommt also ganz selten nur zu wirklich gelungenen Verschreibungen von der Substanz, die manche Patienten einfach brauchen, nämlich die Originalsubstanz, die Blüten. Es werden Ersatzmittel verschrieben, die extrem teuer sind, wo die Kassen also umso mehr dann auch zurückhaltend sind.
Neben der medizinischen Verordnungsmöglichkeit haben wir jetzt ja eine neue Diskussion über Cannabis durch diese CBD-Produkte. Das war ja auch Ausgangspunkt für unsere Sendung, die es eben jetzt in Automaten, in Drogerien, in Apotheken gibt. Ist das dann ein Schritt, wo Sie sagen, auf diese Art und Weise kann mehr Freiheit auch geschaffen werden?
Man muss deutlich sehen, dass da ein ganz qualitativer Unterschied besteht zwischen CBD und THC. Es gibt ja da wahrscheinlich noch mehrere andere Wirkstoffe, die insgesamt zusammenwirken. CBD ist jedenfalls eine der nicht frei macht sozusagen. Und deswegen wäre es überhaupt kein Problem, den jetzt schon komplett zu legalisieren. Das ist im Prinzip nach dem Betäubungsmittelgesetz auch möglich. Es wird allerdings jetzt eben eingewandt von den Behörden, dass entsprechend einer EU-Richtlinie CBD als neues Nahrungsergänzungsmittel zu werten ist. Und dafür gibt es jetzt noch keine Genehmigung. Und deswegen geht die Staatsanwaltschaft weiter vor gegen den irgendwie gearteten Vertrieb von CBD, sei es jetzt in Schokolade oder wie auch immer.
Weil das eben auch von diesen THC-Resten noch ausgegangen wird und die Sorge einfach ist, dass da noch berauschende Wirkung doch passieren kann.
Genau, also die Begründung ist zum Teil gewesen, dass mit der EU-Richtlinie, zum Teil aber auch, dass in CBD immer noch ein Restanteil von 0,2% oder eventuell mehr als 0,2% THC enthalten sei. Selbst wenn es 0,3 oder wie viel Prozent sind, ist das überhaupt nicht psychotrop wirksam. Das ist sozusagen ein Vorwand, um nach wie vor alles zu verfolgen, was irgendwie mit Cannabis zu tun hat.
Aber Sie reden ja auch von Legalisierung durchaus der THC enthaltenen Cannabis-Teile. Und wir haben jetzt ja auch in der Sendung schon gehört von möglichen Nebenwirkungen, gerade von unkontrolliertem, regelmäßigen Konsum bei jungen Menschen, die zum Teil dann ihr Leben lang mit Folgen zu kämpfen haben, aber auch schon durch einmaligen Konsum können zum Beispiel Psychosen ausgelöst werden. Sehen Sie nicht die Gefahr, dass sich solche Nebenwirkungen noch viel stärker ereignen durch eine Legalisierung?
Also der Gesetzgeber muss sich auch auf die Wissenschaft beziehen und das tun die 123 Strafrechtsprofessoren, mit denen ich zusammen dafür plädiere, das endlich zu legalisieren. Es ist nämlich so, dass die Wissenschaft ergeben hat, dass nur ein kleiner Teil der Cannabiskonsumenten maximal 5-10% überhaupt Probleme damit haben. 95% konsumieren ohne Probleme wie Abhängigkeit oder wie Psychose oder dergleichen.
Aber die 5-10% könnten sich das doch auch sparen.
Nach wie vor eben gilt das, was ich am Anfang sagte. Strafrecht ist das ungeeignete Mittel, um diesen Menschen zu helfen. Sie zu bestrafen wegen Besitz nützt überhaupt nichts. Es nützt eine sinnvolle Prävention durch Aufklärung, durch adäquate Behandlung, insbesondere Psychotherapie. Auch das mit den Psychosen stimmt so nicht. Es gibt viele Fälle, wo Psychosen möglicherweise vorverlagert werden in der Lebensgeschichte, weil die Jugendlichen zu früh anfangen. Das ist sicherlich ein großes Problem. Auch die Abhängigkeit unter Jugendlichen ist ein großes Problem. Aber dem wird man nicht mit dem Verbot Herr, sondern nur mit einer sinnvollen Aufklärung. Und das kann viel besser erfolgen, wenn die Droge legal ist.
Und damit sind wir ja an einem entscheidenden Punkt, Herr Böllinger, weil ich glaube, für viele ist Legalisierung heißt einfach, es liegt dann irgendwie wie die Tüte Milch im Regal und alle können überall alles kaufen. Wie müsste denn so eine Legalisierung ausgestaltet werden, damit sie sinnvoll ist?
Es gibt bereits Vorschläge. Die Grünen haben einen Gesetzentwurf eingebracht, ein Cannabiskontrollgesetz. Das hat sehr strikte Vorschriften, was die Herstellung, den Vertrieb und die Dosierung etc. von Cannabis anlangt. Das muss entsprechend überwacht sein. Es darf nicht geworben werden und so weiter. Das sind sehr vernünftige Vorschriften. Sie sind vielleicht ein bisschen zu strikt, aber für einen Übergang wäre das sehr sinnvoll. Und man wird den Schwarzmarkt damit nicht komplett austrocknen können, aber man wird die Situation erheblich verbessern können. Und die Beispiele in den USA, Colorado und so weiter, die zeigen eben, dass das sehr wohl wirkt. Denn die Jugendlichen dort konsumieren letztlich nicht mehr als vorher. Das hat sich jetzt in den Untersuchungen gezeigt, die dort gemacht worden sind. Wenn jemand mehr konsumiert, dann sind es die älteren Menschen, die aus Angst bisher vom Schwarzmarkt sich ferngehalten haben. Wahrscheinlich die ältere Generation, die immer schon mal früher auch konsumiert hatte. Also von daher ist deutlich bewiesen, dass die Legalisierung große Fortschritte bringt. Hinzu kommen auch noch die Fortschritte mit den Steuereinnahmen etc.
Ganz nebenbei könnte man auch noch Geld für die Prävention damit gewinnen.
Genau,
und man könnte vielleicht offener miteinander sprechen, wenn es nicht mehr verboten ist. Professor Lorenz Böllinger, Strafrechtsprofessor an der Uni Bremen, ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Yes, we Cannabis, eine breite Jugendbewegung. Cannabis ist auf dem Vormarsch, was besonders durch die neuen CBD-Produkte verursacht wird, was uns zu dieser Sendung veranlasst hat. Sorge macht diese Entwicklung denen, die in der Prävention arbeiten, die aber trotzdem, wie auch Strafrechtler, wie eben gehört, für eine Legalisierung des Cannabis plädieren. Mit Auflagen und Kontrollen für einen freien Verkauf, die den Schwarzmarkt austrocknen können, Qualität gewährleisten und Prävention einfacher machen. Jüngste Pläne der SPD zeigen in diese Richtung. Sie will Kommunen im Rahmen von Modellprojekten den Weg zu einer legalen und regulierten Abgabe von Cannabis öffnen. Diese Modellprojekte sollen durch Begleitforschung mit Blick auf den Jugendschutz und auf die Auswirkungen auf den Straßenverkehr flankiert werden. Tja, dann muss jetzt nur noch der Koalitionspartner überzeugt werden. Vielleicht braucht es dafür etwas CBD-Schokolade. Denn CDU und CSU stehen solchen Projekten nach wie vor skeptisch gegenüber. Diese Sendung können Sie nachhören, wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.